Ich habe gerade gesagt, Amos kam gestern Abend zu Besuch zu uns und da gibt es natürlich einiges zu erzählen. Wir saßen am späteren Abend noch auf dem Balkon, natürlich schwer eingemummelt mit Mütze und so, klar. Und dann dachte ich, wir haben in Gomeringen ein echtes Privileg, denn wir kennen hier noch zumindest ansatzweise den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Um 24 Uhr gingen die Lichter aus. Sie kennen das wahrscheinlich, wenn man dann mit der Handylampe durch das Dorf geistert und den Weg nach Hause sucht. Aber wer von uns weiß wirklich, was Dunkelheit ist, was Nacht bedeutet? Ich konnte im Rahmen vom Pfarrkonvent vorletzte Woche an einer Stadtführung in Rothenburg ob der Tauber teilnehmen. Und es gibt dort noch ein altes Stadttor mit einer kleinen sogenannten Ein-Mann-Pforte. Und wer dort abends nach Torschluss noch hinein wollte, musste eine Gebühr bezahlen, die einem Wochenlohn entsprach. Kein Wunder, dass sich bei Leuten, die in der Abenddämmerung unterwegs waren, schnell eine sogenannte Torschlusspanik einstellte, um möglichst noch hineinzukommen. Denn draußen in der Dunkelheit zu bleiben, war lebensgefährlich. Dann zahlte man lieber den hohen Preis. Denn früher stand die Nacht noch ganz buchstäblich für das Lebensfeindliche, das Bedrohliche. Gedenke, Herr, doch auch an mich in dieser schwarzen Nacht und schenke du mir gnädiglich den Schutz von deiner Wacht. So dichtete Johann Friedrich Herzog im 17. Jahrhundert. Wir finden das als Strophe im Gesangbuchlied. Unsere Vorfahren haben die Nacht noch als etwas Grauenerregendes empfunden. Bin ich eins zu weit gekommen? Wir kennen dieses Grauen der Nacht eigentlich nur noch, wenn wir krank sind und keinen Schlaf finden und dann ungeduldig warten, bis es endlich draußen hell wird. Dann wird die Dunkelheit zur Metapher für die innere Unruhe und auch für die Angst, die man selbst in einer durchgängig beleuchteten Welt noch erfahren kann. Menschen mit schweren Depressionen sehen die Nacht dann auch am helllichten Tag. Aber in unserer übertrieben ausgeleuchteten Welt wird umgekehrt ein Sonnenaufgang dann meist nur noch als ein romantisches Erlebnis aufgenommen, mit schönen Farben und besinnlicher Morgenstimmung. Aber früher erlebte man diesen Kontrast sehr unmittelbar. Das war ein Aufatmen, wenn es hell wurde und man sich wieder zurechtfand und die Gefahr endlich vorbei war. Wenn es hell wurde, konnte man seinen Weg wieder fortsetzen, weil man nicht mehr Gefahr lief zu stolpern oder sogar abzustürzen. Diesen harschen Kontrast zwischen Nacht und Tag müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir den Abschnitt aus dem Epheserbrief jetzt hören, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist und der auch in den Wochenspruch eingegangen ist. Denn ihr wart früher Finsternis, schreibt der Apostel, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Nun aber seid ihr Licht, nun aber heißt es gleich am Anfang. Etwas Neues hat begonnen, eine andere Qualität. Und zwar ist sie an einen Ort gebunden, nun aber in dem Herrn, sagt der Apostel. Oft sagt er ja auch in Christus. Er spricht also von Jesus Christus als einen Raum, in dem wir jetzt sind und der von uns von nun an bestimmt. Ein heller Raum, ein Raum, der Licht durchtränkt ist. Lassen Sie mich unseren Bibelabschnitt gewissermaßen von hinten her auflösen. Ich beginne mit dem letzten Vers. Leben im Licht Jesu bedeutet Wachheit. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Viele Ausleger vom Neuen Testament sagen, dieser Satz kann vielleicht aus einer ganz alten Taufliturgie stammen. Schließlich wird er als Zitat eingeleitet. Wach auf von den Toten, sagt dann der Täufer zum Täufling. So wie Jesus das ja zum Beispiel auch zu dem Jüngling in der Nähe der galiläischen Stadt Nain gesagt hat und ihn damit auferweckt hat. Aber für den Apostel des Epheserbriefes geht es gar nicht um den Augenblick der Taufe, sondern da wird schon ein schon Getaufter jetzt aufgefordert, das doch auch zu leben, was er schon längst ist, nämlich ein Kind des Lichts, ein Kind der Ewigkeit. Du stehst unter der Königsherrschaft Gottes, du lebst in seinem Thronsaal, in seinem Schloss, also verhalte dich entsprechend, lebe nicht unter deinen Verhältnissen. Du gehörst jetzt nicht mehr in den Raum der Dunkelheit und des Todes, sondern stehst längst auf der Türschwelle des neuen Tages. Du bist als Christ in ein neues Leben gerufen, also wach auf und verpenn dieses Leben nicht. Es geht also um eine subjektive, also persönliche Einlösung von etwas, was objektiv schon längst gilt. Du bist ein Kind Gottes, also lebe das auch. Ich finde es spannend, dass hier wie an vielen anderen Orten der Bibel der Glaube mit Wachheit umschrieben wird. Also ist Glaube eben kein Ruhekissen, kein frommes vor sich hin dämmern, sondern eine hellwache Angelegenheit. Genauso wenig wie der Glaube etwas für blind macht, sondern er öffnet uns die Augen. Ich habe neulich darüber gesprochen, in einem anderen Zusammenhang, was es bedeutet, dass Jesus ganz oft Blinde heilt. Zum Glauben kommen heißt wach werden, sehen können. Und eben nicht einschlafen und weglullen oder wegfiltern von unserer Wirklichkeit um uns herum. Vielleicht erinnert sich noch mancher hier an den bekannten Evangelisten Klaus Vollmer aus Norddeutschland, der ja auch manchmal hier war. Ich selbst war mal bei einer sehr schönen Abendveranstaltung mit wunderschöner Musik und Kerzenlicht und alle waren eingelullt von der schönen Atmosphäre. Und jetzt hätten wir uns nur noch durch ein paar schöne Worte streicheln lassen können. Das wäre perfekt gewesen. Aber als Klaus Vollmer ans Mikrofon ging, klopfte er erst mal dran und dann sagte, macht jetzt überall hier das Saallicht an. Das Evangelium hat etwas mit Wachheit und Klarheit zu tun. Wachsein im Gegensatz zum Schlafen hat nämlich mit unserer Personalität zu tun. Um nichts Geringeres geht es. Im Schlaf sind wir vollkommen passiv, aber wenn wir aufwachen, nehmen wir wieder das Steuer in die Hand. Jetzt regiert wieder die Person. Wir sind wieder ein personales Ich. Aber im Schlafen regiert das Es in uns, würde ein Tiefenpsychologe sagen. Also nur das Unbewusste, das Unterbewusste, das Triebhafte und leider oft auch das Abgründige in uns. Wer wach ist, kann planen, kann sichten, kann handeln. Wachheit steht also für bewusste Personalität im Gegensatz zu unseren rein biologischen und unterbewussten Lebensprozessen. Schlafen kann man auch ohne ins Bett liegen zu müssen, sogar mit offenen Augen. Mir hat vor ein paar Jahren ein alter Mann vom Krieg erzählt, wie er als Soldat hunderte von Kilometern in Kolonne gelaufen ist. Und dann erzählte er, seine Kameraden hätten ihm berichtet, wie sie etwa eine halbe Stunde gemeinsam gebraucht hätten, um die enorm breite Wolga auf einer Pontonbrücke zu überqueren. Aber er hat das schlicht verschlafen, wohlgemerkt, während er wie die anderen darüber marschierte. Wir kennen das heute vielleicht in anderer Hinsicht. Es gibt noch ein gefährlicheres vor sich hindösen als das des Halbschlafes. Man kann nämlich unter voller Drehzahl laufen und doch innerlich verschlafen sein. weil man das Steuer aus der Hand gelegt hat, weil man sein Personsein nicht mehr realisiert, sondern ungeprüft den anderen hinterherläuft. Wenn man nur noch das tut, was man eben tut. Wenn man nur noch irgendwelchen Gewohnheiten folgt und sich dem Zwang unterwirft, was eben üblich ist, dann schläft man mitten im Marschieren. Nochmal, im Schlafen ist man nicht mehr Person, nicht mehr Subjekt, man ist gewissermaßen nur noch Objekt. Man findet sich widerspruchslos damit ab, was mit einem geschieht. Paulus schreibt im Römerbrief in seinem Kapitel über das Ausgeliefertsein an die Sünde davon, wie oft wir das tun, was wir eigentlich nicht wollen. Würden wir nur wach sein? Sünde heißt in diesem Fall nicht selbst zu leben, sondern gelebt zu werden. In der letzten Woche kamen die Jugendlichen aus der Bläserklasse vom Hönisch, von einer Klassenfahrt, von einer Orchesterfahrt aus Berlin zurück. Und als einer auf der langen Heimfahrt im Bus eingeschlafen war, haben ihn seine Freunde mit einem Filzstift angemalt. Das war zum Glück nur ein harmloser Streich, aber ich frage mich, wie oft wir das zulassen, nicht von irgendwelchen noch wohlmeinenden Freunden, sondern vom Bösen selbst verunstaltet zu werden, weil wir eben nicht wach sind. Weil wir träge und müde geworden sind und es ganz bequem ist, andere für uns entscheiden zu lassen und stattdessen selbst gemütlich vor uns hinzudämmern. Deshalb wach auf, sagt der Apostel und meint damit, greif zu, verpasst die Möglichkeit nicht, die Jesus Christus in dein Leben hineingelegt hat. Wir müssen natürlich gleichzeitig aufpassen, diese letzte Aussage nicht falsch zu deuten. Es geht nicht um einen Bedingungssatz. Wenn du wach wirst, nur dann wird dich Christus erleuchten. Als ob letztlich das Auferstehungslicht Jesu von unseren eigenen Fähigkeiten, von unserer eigenen Entschlossenheit abhinge. Nein, ich würde diesen Ruf des Apostels lieber vergleichen mit einer Mutter, die liebevoll und lockend ihr noch verschlafenes Kind munter macht, wenn sie zu ihm sagt, wach auf. Du hast heute Geburtstag. Also nicht wach auf, damit du heute Geburtstag hast. Wach auf, weil Jesus Christus dein Leben hell macht. Er selbst ist derjenige, der dann auch dir den Schwung gibt, aufzustehen und dir den Schlaf aus den Augen reibt. Der Weckruf Jesu ist also nicht wie ein gnadenloser Wecker, der uns durch seinen schrillen Ton aus dem Bett prügelt, sondern eher wie, ich würde es mal sagen, wie ein Sonnenstrahl, der ins Fenster hineinkommt und uns an der Nase kitzelt und dadurch wach macht. Merken Sie den Unterschied? Wenn Sie morgens in einem Gefangenenlager eine schrille Trillerpfeife hören, dann kann man nicht davon ausgehen, dass anschließend hellwache Gefangene auf den Hof trotten. Wer sich auf nichts freuen kann, wird nicht wirklich wach. Hoffnungslosigkeit macht stumpf und oft auch sehr stur. Und man sieht es leider manchem Menschen an, dass er seine Hoffnung längst begraben hat. Aber wir leben doch in den Morgenstunden Jesu Christi. Wir haben seinen Tag vor uns. Nicht ein greller Wecker, sondern die Hoffnung auf den neuen Tag ist der eigentliche Wachmacher unserer Person und damit auch unseres vollen Menschseins. Dadurch entfaltet sich unsere Person, so kann man es sagen. Und wache Menschen sind Menschen mit Interesse, nicht nur an Gott, sondern auch an ihrer Umgebung, an dieser Welt und mit Interesse an sich selbst. Was wäre das für ein großartiges Prädikat für uns als Christen, wenn die anderen über uns sagen würden, das sind wache Menschen. Sie merken, dieser Teil ist mir besonders wichtig. Keine Sorge, die anderen fallen kürzer aus. Leben im Licht Jesu bedeutet zweitens Wahrheit. Ich habe diesen Begriff nicht nur als zweite Überschrift gewählt, weil er direkt vorkommt in unserem Text. Nein, er ist ein Ausdruck für eine helle Klarheit, die im Gegensatz steht zu diesem diffusen, heimlichen, undurchsichtigen und versteckten, das unser Leben so oft zerreibt, wie der Apostel hier auch schreibt. Böses kommt so gut wie nie offen daher, es handelt im Verborgenen. Aber Leben in der Wahrheit sucht nach Glaubwürdigkeit, nach Wahrhaftigkeit. Und es gibt hier zwei Konkretionen. Die Wahrheit kann prüfen. Und wie ist das bei Ihnen, möchte ich fragen. Wie ist das bei Ihnen mit Ihren Gefühlen, mit Ihren Absichten, mit dem, was Sie ausmacht und bestimmt? Wer sich nur ein bisschen kennt, weiß, wie gut wir darin sind, unsere zutiefst menschlichen Interessen irgendwie dann theologisch zu kaschieren und zu rechtfertigen. Das Prüfen beginnt in uns selbst. Was ist das, was mich leitet? Etwa als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in unserer Kirchengemeinde. Ist es meine Bereitschaft zu dienen, meine Gaben zur Aufgabe zu machen? Oder ist es einfach nur mein Geltungsbedürfnis? Wie ist das, wenn Menschen so furchtbar schnell beleidigt sind, weil irgendetwas anders läuft, als sie sich's vorstellen, obwohl sie doch gerade mitten im Dienste Jesu sind? Wie ist das? Ist das meine Liebe zum anderen oder geht es letztlich um das großartige Gefühl, das sich einstellt, wenn andere von einem abhängig werden? Wir wissen alle miteinander, dass es nie reine Motive gibt. Wer sowas behauptet, ist schlicht nicht ehrlich. Aber um die Frage nach unseren Motiven dürfen wir uns nicht herumstehlen. Genauso wenig wie um die Frage nach den Folgen unseres Handelns. Auch das ist eine Prüfung wert. Manch einer legt übereifrig los und schaut gar nicht auf die Kollateralschäden, die er dabei womöglich bewirkt. Auch in der Gemeinde Jesu. Und ich möchte in aller Vorsicht ein Beispiel herausgreifen, das mich in den letzten Jahren schon ziemlich umtreibt. In der Kirche Jesu Christi sind inzwischen so viele neue Angebote entstanden, die auf ganz spezielle Altersgruppen und auf spezielle Milieus zielen, mit bester Absicht. Da sind Gottesdienste für eine spezielle Generation zum Beispiel aufgestellt. Und diese Veranstaltungen können für sich genommen dann auch sehr erfolgreich sein, aber nehmen manchmal nicht prüfend in Kauf, dass sie dabei das hohe Gut der Zusammengehörigkeit von uns Christen als einem Leib in Frage stellen. Und wer zu sehr dann auf ein spezielles Segment aus ist, beschädigt damit als Kollateralschaden das Ganze. Prüfen meint, genau hinzusehen und mögliche Folgen zu bedenken. Und wir wissen auch, dass es manchmal gar keine andere Wahl gibt und wir oft gar nichts tun können, was keine unerwünschten Nebenwirkungen hat. Es gibt nicht die schnelle Antwort in diesem Bereich. Aber ein Leben im Licht Jesu darf nie das prüfende Ringen um diese Fragen scheuen. Und so verhält es sich auch mit der zweiten Konkretion, mit dem Aufdecken. Auch das gehört zur Wirksamkeit des Geistes Gottes. Der deckt auf, was schief läuft. Es ist schon erstaunlich, dass das hier so steht. Wir kennen es ja an anderer Stelle genau umgekehrt. In der Bergpredigt im Zusammenhang von dem Salz und Licht sein, nicht weit weg davon steht, wie kannst du nur beim anderen den Splitter monieren, den er im Auge haben soll, und selbst siehst du den Balken nicht, der dich doch beherrscht. In einer krassen Übertreibung wird deutlich gemacht, pass auf, wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst, zeigen zugleich drei Finger auf dich. Und jeder von uns kennt solche richtig peinlichen Situationen, wo wir kurz nachdem wir etwas kritisiert haben, selbst in die gleiche Falle tappen. Dennoch bleibt die Aufforderung, und sie braucht oft eine große Portion an Zivilcourage. Man setzt sich Peinlichkeiten aus, wenn man etwas kritisiert. Es ist immer riskant, Wahrheit zu benennen. Und nicht erst im Mittelalter war es, oder nicht nur im Mittelalter war es üblich, die Überbringer von schlechten Nachrichten zu bestrafen, weil man die Wahrheit nicht wahrhaben wollte. Aber eines bleibt doch klar, wir sollen dieses Aufdecken von finsteren Werken, wie es dort heißt, nicht deuten als ein womöglich selbstgefälliges Herumpulen in den Wundern und Fehlern der anderen. Die Stunde der Wahrheit ist geprägt vom Aufstrahlen des Lichtes Christi. Und dieses spezielle Licht ist anders als ein grausamer Suchscheinwerfer, der voller Schadenfreude alles entlarvt, was sich irgendwo verkrochen hat. Nein, es möchte die Dunkelheit erreichen, um sie hell und zugleich warm zu machen. Und das ist das große Geheimnis auch, warum wir Christen es zulassen, dass dieses Licht unsere eigenen Abgründe zu erreichen vermag. Wer von der Gnade weiß, muss sich nicht mehr verteidigen, kann unbesorgt kapitulieren, denn die Wahrheit macht frei. Und ein ganz kurzes letztes: Leben im Lichte Jesu bedeutet Wachstum. Es ist ja schon eigenartig, dass hier zwei Bildebenen miteinander vermischt werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Lebt als Kinder des Lichtes und dann die Frucht des Lichtes. Es geht hier also um einen Begriff aus der Landwirtschaft, die Frucht, die wächst. Offensichtlich soll ein richtiger Zusammenhang hergestellt werden zwischen dem, was an uns geschieht und aus dem, was daraus wird, aus uns herauskommt. Wir würden vielleicht heute sagen, lasst das Licht euch anstrahlen und seid wie ein heller Spiegel, der das dann nachher weitergibt. Wäre vielleicht unsere Metapher, aber dass Licht Frucht bringt, ist eine Bildvermischung. Das Neue liegt gar nicht so sehr in den verschiedenen Erwartungen, die hier aufgestellt werden. Auch in den ethischen Philosophien der damaligen Zeit gibt es vieles von dem, was da steht. Das Neue liegt nicht in dem Gebot, sondern darin, wie es zu seiner Erfüllung kommt. Wer von einer Frucht spricht, meint etwas Reifendes, also nicht Gemachtes, nicht Konstruiertes, nicht Erzwungenes, nicht Erkämpftes. Es geht nicht um eine Dressur, sondern um eine Entwicklung, die reifen kann. Und ich möchte deshalb schließen mit einem Bild, was ich am Donnerstagabend beim Seniorencafé gehört habe, als wir am Tisch über den Bibeltext sprachen. Pfarrer Weiblen erlaubt mir hoffentlich, dass ich das weitererzähle. Ich weiß gar nicht, ob er da ist. Pfarrer Weiblen erzählte von seinem Balkon zu Hause, dass dort Kakteen sind und tatsächlich einer gerade blüht. Und wie mit großer Freude dieser Kaktee beobachtet werden kann, wie sie sich im Laufe des Tages von der Sonne ziehen lässt, in ihrer Richtung, in der sie ihre Blüte entfaltet. Deshalb lebt als Kinder des Lichtes, die sich von diesem Licht verändern und bewegen und zum Blühen bringen lassen. Amen.